Es wird immer geredet von so circa 20 Fällen, die jetzt eingestellt wurden. Wie viel waren es denn jetzt genau?
Also das kann man so genau nicht sagen. Also auch wir, die Verteidigerinnen und Verteidiger, waren uns immer sehr unklar, wie viele Personen in diesem Verfahren tatsächlich drin sind, weil immer wieder Personen dazukamen. Dann wurden Personen eingestellt. Das ist das bekannteste Beispiel. Wer sehr frühzeitig eingestellt worden ist, war Lothar König. Der war auch in diesem Verfahren drin. Der ist zu Beginn seines Verfahrens, was jetzt im November auch wieder aufgenommen wird, beim Amtsgericht Dresden eingestellt worden, weil sie gesagt haben, der Landfriedensbruch bringt eine höhere Strafe. Wir wissen es gesichert eigentlich nur immer zu den Zeitpunkten, wo Abgeordnete Anfragen gestellt haben. Die letzte war aus dem Anfang 2013, wo wir wussten, es gibt 229er Verfahren links und in dem einen sind 25 und in dem anderen 5 Personen. Wenn wir irgendwann nochmal eine ganz vollständige Akteneinsicht bekommen, dann wird sich das sicherlich im Nachhinein aufklären lassen.
Mhm. Jetzt gab es diese aktuellen Einstellungen, aber es sind jetzt in dem Sinne keine Freisprüche. 18 Verfahren sind nach § 153 Strafprozessordnung geringe Schuld und 2 nach § 154 wegen, du hast es schon erwähnt, zum Beispiel Lothar König, laufenden anderen Verfahren eingestellt wurden. Was bedeutet jetzt eigentlich die Einstellung nach diesen 2 Paragraphen? Das ist ja eigentlich kein richtiger Freispruch oder so, also nicht gleichzusetzen mit einem Unschuldsding.
Ja, also die Unschuldsvermutung wird zumindest nach 153, nach dieser Einstellung aufrechterhalten. Also es gab tatsächlich nur 2 Personen, eine von denen war mein Mandant, wo nach 172, also quasi der Freispruch im Ermittlungsverfahren eingestellt worden ist. Das hat es natürlich so ein Geschmäckle. Es ist in der Verfahrensliste auch immer noch als 153er Einstellung drin. Das heißt, da war auf jeden Fall irgendetwas dran an dem Vorwurf. Also das sehen dann auch Staatsanwälte, wenn die in dieses Verfahrensregister nochmal reingucken. Für die Beschuldigten, die sie jetzt nicht mehr sind, hat das auf jeden Fall Auswirkungen, wenn es darum geht, Entschädigung zu bekommen für dieses Strafverfahren, was ja über 4,5 Jahre lief. Es gab Hausdurchsuchungen, es gab Observationen, es gab Telekommunikationsüberwachung. Und da ist es natürlich viel leichter, eine Entschädigung zu bekommen, wenn man einen Freispruch im Ermittlungsverfahren hatte und nicht eine sogenannte Einstellung nach Ermessen der Staatsanwaltschaft. Weil dann entscheidet das Gericht, was für die Entschädigungsansprüche zuständig ist, natürlich auch nochmal anhand dieser Einstellung und sagt in den meisten Fällen, nein, da gibt es keine Entschädigung.
Du hattest am Anfang schon die Zahlen erwähnt, also beziehungsweise hatten wir danach gefragt, wie viele Leute es jetzt konkret also betroffen hat, gegen die Verfahren geführt wurden, so Leute, gegen die ermittelt wurde oder die wahrscheinlich irgendwie in den Akten vorkommen oder irgendwas mit dem Fall vielleicht so zu tun haben, ohne dass sie wahrscheinlich was gemerkt haben, gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Dazu kommt, dass das Verfahren sich jetzt über 4 Jahre, glaube ich, hingezogen hat. Wie würdest du das einschätzen? Ist das ein außergewöhnlicher Fall auf jeden Fall, aber gab es sowas schon mal in Sachsen, so vergleichbar?
Also links nicht, rechts gab es ein 129er-Verfahren gegen die Skinhead-Sächsische Schweiz war zum Beispiel ein Beispiel. Da liefen die Verfahren aber nicht so lang. Also da kam es viel früher zu einer Entscheidung der Staatsanwaltschaft anzuklagen und dann liefen die Gerichtsverfahren sehr lang. Aber die Ermittlungsverfahren waren nicht in dem Umfang und mit Sicherheit auch nicht mit der hohen Anzahl von Drittbetroffenen, die wir in diesem Verfahren haben. Dieses 129er-Verfahren Antifa-Sportgruppe ist das Verfahren, worauf sich diese massenhaften Funkzellenabfragen in Dresden im Februar 2011 maßgeblich stützen. Sie stützen sich auch auf Vorwürfe Landfriedensbruch, aber die Großen, die millionenfach Datensätze hervorgebracht haben, diese Funkzellenabfragen, die stützen sich auf dieses Verfahren und da bin ich gespannt, wie die Staatsanwaltschaft sich verhält, natürlich auch alle Drittbetroffenen eigentlich zu benachrichtigen. Ich würde mal mutmaßen, das werden sie nicht tun, aber das wäre spannend und vor allen Dingen wird es spannend, es liegen ja noch einige Beschwerden wegen solchen drittbetroffenen Personen bei den sächsischen Gerichten, wie die jetzt mit dieser Einstellung im Rücken darauf reagieren. Aber ich würde sagen, es ist ein einmaliges Verfahren bislang in Sachsen.
Mhm. Nun sprechen wir über den Paragraph 129, der für die Menschen, die da im Fokus stehen, so mega dolle Überwachungsmaßnahmen, Observationen, Telekommunikations- und Postgeheimnisbrüche ermöglicht. Ist es irgendwann abzusehen, wie das Ausmaß der Observationen, Überwachung, Kontrolle der 20-plus Menschen ausgesehen hat? Also geben das die Akten her, irgendwann mal?
Also ja, jetzt müssten sie es hergeben. Also ich weiß, dass also ich und auch ein paar andere Kolleginnen und Kollegen, die durchaus noch nicht die Aktendecke zumachen mit dieser Einstellung jetzt, wir haben nochmal vollständige Akteneinsicht gefordert. Das heißt, wir wollen alles wissen, was in diesem Verfahren gelaufen ist. Man bekommt ja im Laufe des Verfahrens meistens immer nur Teile, nämlich die Teile, wo sie sagen, das können wir den Verteidigern und damit auch den Beschuldigten sagen, ohne die weiteren Ermittlungen zu gefährden. Und außerdem haben wir beantragt, unsere Mandanten natürlich zu beauskunften, ne? Also wann, wo sind sie observiert worden, welche Telefongespräche sind abgehört worden, wo wurden Standortermittlungsdaten mit stillen SMS etc. durchgeführt. Das liegt jetzt an der Staatsanwaltschaft, uns diese Auskünfte zu geben. Verpflichtet sind sie dazu, aber die Erfahrung zeigt leider, dass die Staatsanwaltschaft Dresden da erstmal die Vogelstrauß-Taktik fährt und Kopf in den Sand und gucken, wie lange wir dranbleiben.
Ja, wenn man sich den Aufwand anschaut, der betrieben wurde und auch die Zeit, über die dieser Aufwand betrieben wurde und dann das, sagen wir mal, magere Ergebnis, dann ist die Aussage von Oberstaatsanwalt Lorenz Haase, der die Staatsanwaltschaft in dem Fall vertreten hat, irgendwie eigenartig oder vielleicht so eine Art Rettungsanker oder Schutzbehauptung. Er hat irgendwie gesagt, es hat diese Gruppe gegeben, also diese Sportgruppe, gegen die ermittelt wurde, die soll es gegeben haben. Wir haben nur nicht genug Beweise, das irgendwie den Personen nachzuweisen. Wie schätzt denn du die Aussage ein?
Ja gut, Herr Haase ist jetzt natürlich in der misslichen Position, der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Dresden zu sein, sicherlich nicht ermittelnder Sachbearbeiter und da immer gerade zu stehen. Er versucht natürlich jetzt Gesicht zu wahren. Fakt ist, dass das, was wir aus den Akten kennen, nicht einmal diesen Gruppenzusammenhang rechtfertigt. Also die Annahme, dass zwischen den Beschuldigten überhaupt ein Gruppenzusammenhang existiert hätte, schließt sich uns überhaupt nicht aus den Akten. Es ist sehr eindrucksvoll. Lothar König hat es mal in einem Interview gesagt. Ich meinte sinngemäß, ich saß auf einem Betroffenen-Treffen und habe zum ersten Mal die Personen kennengelernt, mit denen ich eine kriminelle Vereinigung gebildet haben soll. Und das ist so markant. Ich glaube, dass es tatsächlich ein Rettungsanker ist, um natürlich jetzt im Nachhinein diese Ermittlungen, die auch sehr stark im Fokus der Öffentlichkeit standen, durch die Funkzellenabfrage vor allen Dingen zu rechtfertigen und natürlich auch zu vermeiden, dass öffentlich oder parlamentarisch personelle Konsequenzen gefordert werden. Es wäre ja auch zum Beispiel mal interessant zu erfahren, was hat dieses ganze Verfahren eigentlich gekostet.
Und nicht zuletzt, welchen personellen Aufwand man da hatte, ne? Also das ist ja auch immer nicht ganz uninteressant bei so einer Angelegenheit. Ja.
Ja gut, das ist das Problem der Staatsanwaltschaft, ne?
Richtig, ja.
Nun hat die Staatsanwaltschaft schon angekündigt, glaube ich, dass die Daten aus dieser Funkzellenabfrage 2011 gelöscht werden. Das war auch eine Forderung, die hier schon im parlamentarischen Raum erhoben wurde. Das ist das eine. Vielleicht als so globale auch Abschlussfrage. Jetzt nach Abschluss dieser Verfahren, nach einer möglichen Löschung dieser Telekommunikationsdaten, Handydaten, was bleibt von 2011, von diesen den Protesten gegen den Nazi-Aufmarsch in Dresden, die ja sozusagen jetzt deutschlandweit, weltweit Wellen geschlagen haben. Gibt es noch Verfahren, die offen sind und was bleibt vor allem politisch? Vielleicht kannst du dazu nochmal ausholen.
Ja, also wir hatten nach dem 19. Februar über 1400 Strafverfahren, die eingeleitet worden sind. Davon sind eigentlich fast alle eingestellt. Das, was ein Mehrwert für die Strafverfolgungsbehörden gibt es dort nicht. Was sie aber geschafft haben durch das 129er-Verfahren, auch durch die Verfahren gegen Blockierer, ob nun prominent oder nicht prominent, sie haben ein Klima der Angst geschaffen oder es zumindest versucht. Sie haben versucht, den Leuten zu zeigen, es gibt auf jeden Fall gute und böse Demonstranten und ihr könnt euch entscheiden, auf welcher Seite ihr steht. Und jeder, der nicht auf der Seite der guten Demonstranten, die zum Beispiel die Menschenkette bilden, aus Sicht der Staatsanwaltschaft steht, der muss damit rechnen, strafrechtlich verfolgt zu werden. Das geht auch ganz deutlich daraus hervor, wie sich die Staatsanwaltschaft immer wieder äußert, zum Beispiel in einer Stellungnahme für den zum Datenschutzbeauftragten hinsichtlich der Funkzellenabfrage sagen sie, ja, jeder Demonstrant, der sich in dieser Südvorstadt von Dresden aufgehalten hat, der hatte auch sein Versammlungsgrundrecht verwirkt. Der war nicht friedlich, egal was er getan hat. Und ich finde, daran sieht man zumindest, dass sie versuchen, rechtspolitisch auch darauf einzuwirken, dass A, Blockaden kriminalisiert werden, B, eine passive Teilnahme an größeren Menschenmengen, wo möglicherweise Straftaten herausbegangen werden, auch kriminalisiert wird. Das sieht unser Strafrecht einfach nicht vor. Das ist abgeschafft worden vor über 30 Jahren, aber das scheinen sie wieder etablieren zu wollen. Und damit natürlich nehmen sie Einfluss aus meiner Sicht auf ein politisches Tagesgeschehen, auf politische Auseinandersetzungen, die geführt werden und die auch auf der Straße geführt werden, zum Beispiel durch Blockaden in einer Art und Weise, wie es ihnen einfach nicht zusteht. Das, was von Dresden 2011 aus meiner Sicht übrig geblieben ist, werden noch ellenlange juristische Auseinandersetzungen sein. Es gibt sehr wenig Verurteilungen. Die prominenteste ist Tim H. aus Berlin mit 22 Monaten Haft ohne Bewährung, obwohl der in der Berufung liegt. Aber ansonsten haben sie nur Kosten und, ja, ich würde es so sagen, Leid produziert.